Вы слушаете радио Айда.
Ода радио Ойда. Eine Sendung von Radio Ech auf Deutsch. Ech Ойда auf Deutsch jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. И «Эх, ой, да» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir haben heute im Studio wieder einen Gast, genauer gesagt eine Gästin. Das ist Miranda. Miranda, kannst du dich bitte vorstellen?
Hallo, guten Tag zusammen. Mein Name ist Miranda. Ich komme aus der Ukraine, aber ich wohne seit 3 Jahren in Freiburg. Ich studiere hier Deutsch und ich will hier mein Studium, Master machen. Ja.
In welchem Fach?
Das heißt internationale Beziehung. Ich interessiere mich sehr auf Politik, weil es ist sehr wichtiges Thema jetzt für mich und für mein Land.
Okay, das ist aber super, dass du nicht davon müde oder abstinent geworden bist. Aber heute leider müssen wir nicht mit Zukunft uns beschäftigen erstmal, ja, sondern Vergangenheit. Und ich fange an mit einer traurigen, aber klassischen Frage. Wie war für dich der erste Tag des Krieges?
Ja, also 24. Februar, ich war in Kharkiv. Damals, ich habe in Kharkiv studiert, ich war in WG. Ich glaube nicht, dass Krieg passiert wird. Und ich war einfach in meinem WG mit meinen Freunden. Wir haben getrunken. Und einer sagt, Katja, weißt du, es ist viel in Nachrichten, es ist viel Information über Krieg, dass vielleicht russischer Angriff kann hier starten. Und ich sage meine Freunde, nee, lass uns weiter trinken. Und dann 4 Uhr morgen, ich höre laut, wie Feuerwerke, aber ein bisschen stärker. Und dann ich dachte, echt? Es ist, also das ist richtig, das ist wirklich passiert jetzt. Und ich stehe auf, ich fange zu zittern, meine Kiefer auch zu zittern. Ich rufe meine Freunde und sage und frage, habt ihr das auch gehört? Oder? Und die sagen, ja, wir haben das auch gehört. Ja, und dann ich habe meine Familie angerufen. Ich habe gefragt, wie es bei ihnen dort. Die haben gesagt, bei uns war auch diese Nacht nicht ruhig. Und dann meine Familie hat gesagt, Katja, komm, fahr doch nach Hause. Ich komme auch ursprünglich aus Berdjansk. Es ist 7 Stunden von Kharkiv. Und dann in 2 oder 3 Tagen, ich bin nach Berdjansk gefahren von Kharkiv. Und das war auch sehr gefährliche Reise von Kharkiv nach Berdjansk während des Krieges, weil ich fahre mit einem kleinen Bus und ich sehe neben unserem Auto viele Panzer, Waffen, Soldaten. Und ich weiß nicht, vielleicht diese Panzer kann jetzt zu unserem Bus schießen. Aber zum Glück, diese 7 Stunden von Kharkiv nach Berdjansk war okay. Und ja, und dann ich bin nach Berdjansk gekommen. Mein Vater hat mich umarmt, natürlich. Und dann wir waren zusammen mit meiner Familie dort in Berdjansk. Und Berdjansk ist ganz Südoststadt. Unsere Stadt hat keine Bombardierung erlebt. Die russischen Soldaten haben in 2 Tagen Berdjansk okkupiert und ich habe alle diese Waffen, Panzer, Soldaten gesehen und die einfach kommen sehr nah in meine Straße, wo ich wohne zum Beispiel oder neben meinem Laden, wo ich immer einkaufe gehe und das war sehr erschreckend.
Kannst du mir wahrscheinlich
noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Wie war das Leben unter der Besatzung?
Also ich würde das so beschreiben, das Leben war grau, ohne Farbe, weil erstens die russischen Soldaten haben unsere Sendung Nachrichten Fernseher abgeblockt und wir hatten damals keine Verbindung mit Internet. Wir wussten einfach nicht, was ist jetzt passiert. Und dann, die haben seine eigene Radio, seine eigene Fernseher dort in meiner Stadt abgebildet. Also normalerweise, ich sehe in meinem Fernseher zum Beispiel ukrainische TV, ukrainische Shows und ukrainische Nachrichten, aber jetzt war alles auf Russisch. Dann, die haben alle ukrainische Läden, Supermärkte blockiert und es gab Moment, wo war ein großes Defizit von Produkten und wir haben nur Brot, Toilettenpapier gekauft, weil war einfach keine Produkte dort. Und wie gesagt, war überall eine große Menge an Militärtechnik, Soldaten mit Waffen. Russische Soldaten haben auch für ukrainische Militärangehörigen gesucht. Also die haben, die können einfach in Haus kommen und die können einfach Mensch von Haus mitnehmen, weil russische Soldaten denken, dass der ist gefährlich oder der war zum Beispiel in ukrainische Armee. Das denke ich war eine Seite, wie funktioniert Totalitarismus, dass alle sollen Angst von Soldaten und von Militär haben. Das haben die gemacht. Und auch zum Beispiel, die gucken Menschen, welche haben irgendwelche Tattoos. Zum Beispiel, wenn jemand hat Tattoo mit ukrainischen Symbolen, die nehmen das, er ist ein ukrainischer Nazi und er ist gefährlich und die können einfach immer in Gefängnis nehmen.
Dazu eine Frage. Es war gerade Anfang des Krieges und eine der ersten Begegnungen praktisch mit dieser neue wahrgenommene Russen, weil früher war es schon keine also Bruder, wie man sagt, aber trotzdem ein verwandtes Volk, mit dem man so viele Jahre in der Sowjetunion zusammengelebt hat. So theoretisch sollten auch die Soldaten sein, das sind einfach Menschen, die dann nichts gemacht haben, die ihre Sprache verstehen. Ja. Gab es überhaupt keine halbwegs freundliche oder höfliche Kommunikation? War es nur seitens russischer Soldaten oder versuchte die Menschen von Bevölkerung mit denen sprechen, hey, Jungs, kommt zu sich, wir sind keine Feinde, was macht ihr für Scheiß? War es Versuch von Kommunikation, normale menschliche Kommunikation?
Also ja, die haben auch in Berdjansk humanitäre Hilfe mitgebracht, aber auch die haben humanitäre Hilfe gebracht und neben dieser humanitären Hilfe steht Soldat mit Waffen und sagen, hey, komm, nimm humanitäre Hilfe, aber wir sind hier mit Waffen, also vorsichtig. Und dann, ich dachte, jetzt ist mein Moment, mit Soldaten sprechen. Ich wollte ihn fragen, warum bist du hier in meiner Stadt? Und ich bin einfach zu ihm gekommen und ich frage ihn, Entschuldigung, warum sind Sie hier? Warum sind Sie hier mit Waffen? Warum sind Sie nicht in Ihrem Heimatland? Und er sagt, wir sind hier, weil wir wollen euch retten, weil eure Regierung macht schlechte Sachen, euer Präsident ist bescheuert. Und ich frage ihn, aber vermisst du nicht deine Familie? Vermisst du nicht deine, vielleicht hast du auch Kinder, Familie hier? Und er sagt, ja, ich vermisse sehr, aber wir sind hier ganz kurz, wir sind hier wie für ein Praktikum.
Was?
Ja, das...
Das heißt, er hat sich doch ein bisschen geschämt.
Ja, ich meine, ich denke, die haben auch gute Propaganda gehört, weil viele russische Soldaten haben gedacht, dass die sind hier nur für, wie sozusagen, Praktikum, dass die trainieren hier und es ist nicht Krieg. Und wir als ukrainische Leute haben versucht, Demos zu machen, wie sozusagen einen Abstand von Bevölkerung zu zeigen. Wir haben Flagge genommen, ukrainische Flagge, und wir sind gegangen durch Stadt mit ukrainischen Lieder, mit ukrainischen Hymnen und wir haben gesagt einfach, geh doch nach Hause, es ist nicht euer Staat, es ist nicht euer Land, es ist unser Land, geh doch nach Hause. Und wir haben viele Tage diese Demos gemacht, bis Tag, wann die russischen Soldaten haben ins Luft geschossen, aber also nicht direkt zum Menschen geschossen, aber in Luft geschossen, einfach Angst zu machen. Und dann alle haben aufgehört. Und auch wichtig zu sagen, die haben die Aktivisten genommen und in Gefängnis, die haben die in Gefängnis gebracht, Menschen, welche waren sehr aktiv während dieser Demos.
Das heißt, das war schon sehr, sehr gefährlich, überhaupt diese Demos zu machen. Heute wahrscheinlich ganz unvorstellbar.
Heute leider sind keine Demos, heute dort herrscht eine Stille.
Aber zurück zu den Tagen, du hast gesagt, dass ihr war abgeschnitten von allen Medien und habt ähnliche Informationen bekommen von Russen wie diese russischen Soldaten. Wie habt ihr überhaupt mitgekriegt, was in der Welt passiert?
Also ich denke, damals, wir waren zurück zum Vergangenheit. Wir haben einfach, wir gehen draußen, wir sehen Leute. Und wir sprechen mit Leuten. Und auch, es gab in Berdjansk ein paar Straßen, wo war ein bisschen Signal. Ich meine, wo kann man ein bisschen WLAN kriegen oder Internet über ukrainische Nachricht zu kriegen. Auch waren Leute, also ein paar, welche hatten Informationen über zum Beispiel, wie kann man aus Berdjansk raus oder über Leben, über Situation. Und das war zum Beispiel ein Mann, ich erinnere bis jetzt, der war jung und er wusste etwas. Und er stand auf großem Platz wie ein TV-Schauer und er sagt und neben ihm stand so große Gruppe Leute und die alle hören, Kopf oben und die alle hören, was sagt er und die alle sind sehr konzentriert auf ihn. Als die Stadt okkupiert haben, die haben unsere Heizung abgeblockt und auch Gas abgeblockt, weil das war von ukrainischer Gas und ukrainischer Heizung, aber die wollen Berdjansk sozusagen separat von ukrainischer Seite machen. Und damals bei uns hatten wir kein Heizung, Gas und manchmal auch kein Elektriker.
Und das im Februar?
Ja, und das ist Februar, es ist sehr kalt, kalt draußen, kalt zu Hause. Es war sehr schreckliche Zeit. Und ich erinnere mich, ich setze mich zu Hause mit einer großen Jacke, viel Kleidung. Und ich kann einfach nicht zum Beispiel duschen gehen, weil es ist kalt jetzt. Und wir waren ein bisschen verzweifelt, weil ohne Heizung man kann nicht gut leben.
Wie bist du überhaupt da rausgekommen aus Berdjansk?
das alles, was ich gesehen habe, hat mich erschreckend. Und dann ich habe mir gesagt, jetzt wir müssen raus, weil ich will unter der Besetzung nicht leben. Und ich will keine russische Marionette sein in Berdyansk, weil ich bin mehr pro Europa Person, ich interessiere mich auf europäische Werte. Natürlich, das war sehr schwierig, diesen Schritt zu machen. Hey, es ist Berdyansk, mein Stadt, mein Haus, meine Schule, alles ist dort und in einem Tag das alles zu verlassen, das war echt, echt sehr schwierig zu machen und einfach, weil ich sehe meine Zukunft jetzt in Europa mehr als dort, obwohl ich mag und ich liebe Berdyansk sehr. Ich vermisse sehr alles dort. Aber hier, es ist viel besser für mich. Die Europa hat mir so viele Möglichkeiten gegeben und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für die Hilfe, welche ich habe hier bekommen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich kann hier frei über Totalitarismus, über den Krieg sprechen und ich kann hier zum Beispiel meine Sprache sprechen. Ich kann hier viele Projekte machen und was ich will. Und zum zweiten Frage, wie aus Berdyansk, es gab damals humanitären Korridor und das gab in bestimmten Zeit oder in bestimmten Tag und wie kann ich über humanitäre Korridor hören? In Berdyansk war sehr schlecht mit Nachrichten, mit Internet. Es war auch Herausforderung, wann russische Seite hat diese humanitäre Korridor, wie sagt man, die haben versprochen, dass die jetzt zum Beispiel schießen nicht, aber die haben das trotzdem gemacht. Ich denke, das war mein dritter oder vierter Versuch, mit dieser humanitären Korridor weggehen. Und dann hat das funktioniert. Wir sind dann nach Saporizhia gefahren. Ich denke, das war Ende März, Anfang April. Also ich war in Berdyansk einen Monat unter Besetzung. Genau, und dann wir sind nach Saporizhia gefahren. Normalerweise die Reise von Berdyansk nach Saporizhia dauert 3 Stunden. Aber jetzt, das hat 7 Stunden gedauert, weil das waren viele Checkpoints. Und ich erinnere mich, wir sind in einen Checkpoint von russischer Seite gestoppt. Und russische Soldaten checken alle uns, also unsere Handy, unsere Körper. Ich meine, wenn wir zum Beispiel Tattoos haben mit ukrainischen Symbolen oder etwas, dann ist es schon ein Problem. Und einer fragt mich, also er guckt an mich, er guckt mein Passport und er fragt, interessant, warum bist du aus Berdyansk gefahren? Gefällt dir nicht dort? Und ich meine, du stehst jetzt mit einer Waffe und du fragst mich, warum bin ich aus Berdyansk weggekommen? Ja, und dann, ich war in Zug nach Lviv und auch das war ein interessanter Moment, wo mein Leben sich getrennt hat. Wir sind in dem Zug und das ist ein humanitärer Zug für alle Geflüchtete. Wir saßen dort und dann ich höre einen Bombenalarm. Also, und Zug langsam stoppt sich. Und wir sind alle, was ist los? Was ist jetzt? Und dann ich sehe von Fenster ein Haus, er ist verbrannt, also mit Feuer. Und dann dachte ich, oh, das kann auch Zug sein, wo ich jetzt sitze. Und dann ich habe damals gebeten und dann ich habe an Gott geglaubt. Und zum Glück dann Zug hat weiter funktioniert und dann wir sind weiter nach Lviv gefahren. Und dann von Uzhgorod nach Slowakei. Übrigens, ich habe auch in Slowakei gewohnt, weil dort ich habe sehr gute Leute getroffen, welche haben mir geholfen, weißt du, für Zeit zu Pause zu machen. Das waren Bekannte. Also ich war in Berdansk sehr aktiv. Ich meine, ich habe dort Projekte manchmal gemacht und dort gab es ein slowakisch-ukrainisches Projekt und die Leute aus Slowakei sind nach Ukraine gefahren, die waren unsere Mentor, die haben uns ein paar Trainings gemacht und ich war dabei und ich habe Kontakte ausgetauscht. Und dann, die haben mir geschrieben, oh Miranda, warum bist du noch nicht hier? Und dann ich dachte, oh wow, echt ein Wunder passiert. Echt die Leute helfen mir, wenn ich nicht das erwarte. Weißt du, damals für mich war ein Ziel einfach aus Krieg und nur eine kleine Erwartung wie Unterkunft, Heizung und sowas. Aber ich hatte damals keinen Plan, zum Beispiel, was ich in Europa mache, weil ich dachte, es wird nicht so lang dieser Krieg sein, dass vielleicht ich kann doch zurückkommen, aber nee. Und dann aus Slowakei, ich bin nach Deutschland gekommen, nach Freiburg. Ich habe hier FSJ gemacht, Freiwilliges Soziales Jahr, mit einer ukrainischen Organisation, also deutsch-ukrainische Organisation, das heißt Sein Lädele, die helfen viel für die Ukraine und ich finde, es war eine sehr gute Möglichkeit für mich, auch nützlich für die Ukraine zu sein, weil manchmal ich denke, oh, ich jetzt wohne in Europa, ich fühle mich jetzt gut und manchmal ich denke, dass ich muss auch Ukraine helfen und nicht vergessen über mein Heimatland.
Zurück in die Ukraine. Wie ist Berdyansk jetzt? Was passiert dort jetzt? Wahrscheinlich kriegst du ein bisschen Informationen von irgendwelchen Bekannten.
Ja, manchmal ich sehe von ukrainischen Medien, von meinen Bekannten. Ich würde jetzt sagen, Berdyansk, bevor Krieg, war ein touristische Stadt. Wir haben Asowsche Meer und viele Leute immer reisen nach Berdyansk, dort Urlaub zu machen, immer im Sommer. Viele Leute in Stadt. Aber jetzt, es ist einfach eine Stille, die von Angst und Besetzungspropaganda angeprägt ist. Jetzt alles auf Russisch, alle russische Symbole, russische Flagge, vollständige Übernahme der Stadt, Einrichtung eines strikten Besatzungsregimes.
Was heißt das genau?
Es gibt auch dort Kommandantenstunde oder zum Beispiel, wenn jemand mit Handy rausgeht, die Polizei können in Handy gucken und checken, ob man dort hat eine, vielleicht in Telegram eine ukrainische Gruppe oder vielleicht man unterstützt irgendwie ukrainische Regierung. Die können das auch gucken. Oder zum Beispiel meine Schule war immer auf Ukrainisch, war sehr progressive Schule. Jetzt dort sind alle russische Lehrer, Lehrerinnen. Und die ukrainische Familie müssen Kinder in die Schule bringen und dort Kinder müssen russische Sprache lernen. Wenn nicht, dann russische Regierung kann sagen, dann wir nehmen Kinder von Familie. Es ist so krass. Die Leute wollen das einfach nicht, aber was können die Leute machen? Das ist auch die Frage. Viele Leute sind dort geblieben, weil dort ist einfach Hause, Arbeit. Und so ist es nicht einfach, das alles zu lassen. Genau, auch über Pässe. Jetzt Leute haben vier Pässe dort. Zwei ukrainische Passports wie ID und Reisepass und zwei von russische, also auch russische ID und russische Reisepass.
Wird jeder Bürger ein russischer Bürger? Ja. Oder Bürgerin und mit zum Beispiel Wehrpflicht, mit bestimmten Beschränkungen, die für die russischen Bürger auch zum Beispiel westliche Länder lassen jetzt die russischen Bürger nicht so einfach einreisen. Daher natürlich zweite Pass ist schon eine sehr nützliche Sache.
Ja.
Aber ob man so legal mit zwei Pässen ausreisen kann, bei dem, was du erzählst?
Die Leute haben versucht, weil jetzt aus Berdjansk, man kann nicht ohne russische Pass rausgehen. Und es gibt Möglichkeiten durch Georgien, aber weil viele Leute hatten Autos mit ukrainischen Nummernschildern. Aber jetzt, die müssen das wechseln zum russischen Nummernschildern. Und wenn zum Beispiel jemand fährt nach Georgien mit russischen Nummernschildern, dann Georgien stoppen und sagen nie, du kannst nicht weiterfahren. Und dann was? Und jetzt ist nur die Möglichkeit über Russland, über Flughafen Sheremetyevo, wo gibt es eine Filtration, wo Leute auch überprüfen und checken alle Dokumente von ukrainischen Personen und die können auch nicht erlauben, weiter zu fliegen. Ja, und wenn zum Beispiel ich jetzt will nach Berdjansk zurückfahren, ich muss russische Passport haben. Und wenn ich mich viel für die Ukraine engagiere, dann, das heißt, die können mich in zum Beispiel Sheremetyevo Flughafen nicht erlauben, mir weiter nach Berdjansk zu fahren. Es ist so ungerecht, dass ich bin Ukrainerin und ich kann nicht jetzt nach Berdjansk fahren ohne russischen Pass.
Was denkst du über die Zukunft deiner Beziehung zu deiner Stadt, zu deinem Land?
Also ich versuche immer positiv sein, aber ich muss realistisch sein und ich hoffe, dass Berdjansk kann wieder ein Teil ukrainischer Stadt sein, aber wie ich jetzt das sehe, ich denke, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Weil dort ist einfach russische Okkupation und wenn die Ukraine zum Beispiel will Stadt zurück, dann was ist mit Zivilisten? Weil das heißt Kampf, ja, das heißt neue Bombardierung und das heißt die Leute dort sterben. Ich meine, wir müssen auch über die Leute denken. Natürlich, ich hoffe, vielleicht wird ein positives Szenario, dass russische Regierung und russische Soldaten nehmen einfach Sache und gehen zurück nach Hause. Das wäre am besten. Aber was ich mir immer sage, dass ich bin jetzt in Europa, in Deutschland, in Freiburg und ich lerne viel. Ich lerne, wie hier alles funktioniert und mein großer Traum ist, alles, was ich hier gelernt habe, ich meine Mülltrennung, Klimaschutz, diese alle Sachen, ich will das alles mitnehmen und vielleicht, wenn es gibt, doch Frieden, wenn Berdjansk wieder ukrainische Stadt ist, ich will das alles mitnehmen und dort in meiner Stadt auch gleich machen.